In dieser Welt ist einiges los. Da werden Wiesen gemäht, Wildblumenwiesen, und das Herz blutet von der Leiterin einer Umweltschule. Und es ist noch manches andere in dieser Welt los, was uns Unbehagen macht. Und das Gute ist, wir haben einen Gott, der nicht nur einfach so teilnahmslos zuschaut, was passiert in dieser Welt. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich immer wieder zu Wort meldet, der sich sogar einmischt. Genau das sehen wir im heutigen Predigttext zu diesem Pfingstsonntag. Es ist interessanterweise in der Perikopenordnung für heute ein alttestamentlicher Text gewesen, und den möchte ich mir mit euch dann genauer anschauen. Wir sind als Menschheit in keiner guten Verfassung. Es zeigt sich nicht nur da bei dem Sterben der Wildblumen, sondern auch an vielen anderen Stellen. Der Grund ist letztlich, wir sind ohne Gott aufgeschmissen. Wir brauchen einen, der uns den Weg aus der Misere raus zeigt. Und der Predigttext, der steht heute im Buch Hesekiel. Hesekiel, das war ein Prophet im Alten Testament. Propheten, könnte man sagen, das sind Menschen, die sind offener für die übernatürliche, geistliche Realität Gottes. Die sind offener für das, was Gott uns Menschen zeigen will. Die sind empfänglicher für das Reden Gottes. Und die sind auch bereit, dann das weiterzugeben, was Gott ihnen gezeigt hat, was er ihnen gesagt hat, was Gott ihnen aufgetragen hat. Ich wollte doch eigentlich schon die erste Folie zeigen hier. Guckt, ganz vergessen hier. Also gibt es Schlimmeres als nur Wildblumen sterben. Manchmal hat man so das Gefühl, die ganze Welt könnte untergehen, wenn man dann so erlebt, was im Saarland passiert ist. Ich dachte mir, ach, wir sind hier noch ganz gut weggekommen und erfahre dann gestern Abend, ja, hier unten alles unter Wasser. Nicht alles unter Wasser, aber einiges an Wasser reingekommen. Ich habe mich gefragt, wann ist denn das passiert? Weil so stark hat es aus meiner Wahrnehmung hier gar nicht geregnet gehabt. Ganz, ganz seltsam. Ich sehe, dass einige das ähnlich empfinden wie ich. Ja, also, und ja, Klimawandel, gibt ja schon Inseln, wo es gefährlich ist, dass die untergehen durch den Anstieg der Meerespegel. Dieses Bild drückt aus, wir brauchen eigentlich Hilfe und schaffen es nicht, wenn man sich die Politik anschaut, wirklich die nötigen Maßnahmen umzusetzen, die nötig wären, um die sich drohenden Kipppunkte hoffentlich nicht schon überschritten zu haben. Also Gott meldet sich zu Wort, darum soll es gehen. Ich lese uns jetzt aus Hesekiel 37, die Verse 1 bis 14. Und damit ihr nicht abgelenkt seid, sondern euch einfach einlassen könnt auf den Text, habe ich ihn auch gar nicht auf Folie. Der Hesekiel schreibt: Ich spürte, wie der Herr seine Hand auf mich legte. Er führte mich im Geist durch die Luft und setzte mich mitten in der Ebene nieder. Der ganze Boden war mit toten Gebeinen bedeckt. Der Herr führte mich überall herum und zeigte mir die Gebeine. Es waren unzählige und sie waren völlig ausgetrocknet. Dann fragte er mich: Du Mensch, können diese Knochen wieder zu lebenden Menschen werden? Ich antwortete: Herr, das weißt nur du. Und Gott fuhr fort: Rede als Prophet zu diesen Gebeinen. Ruf ihnen zu: Ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, der mächtige Gott, zu euch. Gebt Acht, ich bringe Lebensgeist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch auf euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und dann hauche ich euch meinen Lebensgeist ein, damit wieder Leben in euch kommt. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Hesekiel setzt fort: Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Während ich noch redete, hörte ich es rauschen. Die Knochen rückten zueinander, so wie sie zusammengehörten. Ich sah, wie Sehnen und Fleisch darauf wuchsen, und sich eine Haut bildete. Aber es war noch kein Lebensgeist in ihnen. Da sagte der Herr zu mir: Du Mensch, sprich als Prophet zum Lebensgeist. Sag zu ihm: So spricht der Herr, der mächtige Gott. Komm aus allen vier Himmelsrichtungen und hauche diese Toten an, damit wieder Leben in sie kommt. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Da kam Lebensgeist in sie und sie wurden lebendig und standen auf. Es war eine riesige Menschenmenge. Dann sagte der Herr zu mir: Du Mensch, diese Totengebeine sind das Volk Israel. Du hörst doch, wie sie sagen: Unsere Gebeine sind vertrocknet. Unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Darum rede als Prophet zu ihnen und sage: So spricht der Herr, der mächtige Gott. Gebt Acht. Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, heraus. Ich führe euch heim ins Land Israel. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich es tue. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus ihnen heraushole. Ich gebe meinen Geist in euch, damit wieder Leben in euch kommt und bringe euch in euer Land zurück. Ihr sollt erkennen, dass ich das angekündigt habe und dass ich tue, was ich sage. Ich, der Herr. Wow, was für ein Text. Also mir geht der unter die Haut, wenn ich das jetzt so, wenn ich mir selber zugehört habe beim Vorlesen, was Gott da seinem Propheten Hesekiel gezeigt hat. Wie er letztlich Unmögliches möglich machen will. Diese toten Gebeine, das Tote, was da rumliegt, das soll wieder lebendig werden. Das, was zerfallen ist, die ganzen Knochen, die stellen ja keinen Körper mehr dar. Das sind dann einfach nur die Körperteile der Menschen, die da noch rumliegen, die gestorben sind, was Hesekiel da gesehen hat. Und das kommt wieder zusammen, das wächst wieder zusammen, das wird wieder hergestellt. Und dann am Schluss ist es zwar ein lebendiger Körper, ein zusammengefügter Körper, aber noch ohne Leben. Und dann soll sogar noch der Lebensodem wieder reinkommen. Ich finde es einen total starken Text. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben: Wie Gott sein Werk wiederbeleben will. Wie Gott sein Werk wiederbeleben will. Die Situation, die wir jetzt da im Predigtext gehört haben, die hat das Volk Israel damals betroffen. Wir neigen ja dazu, dann schnell mit unserem christlichen Verständnis reinzuspringen in so einen alttestamentlichen Text und es von Jesus her zu lesen. Und dann kann man sagen: Ja, genau das hat Gott gemacht. Er hat sein Volk Israel wiederbelebt durch sein eigenes Kommen vor 2000 Jahren in Jesus Christus und hat den Geist dann ausgegossen. Und man hat ja gesehen, was vor 2000 Jahren dann in der ersten Christenheit abgegangen ist, was die an Zeichen und Wundern erlebt haben, obwohl Jesus nicht mehr leibhaftig bei ihnen war, sondern beim Vater im Himmel war. Das war durch den Heiligen Geist möglich. Man könnte den Text so auslegen, und ich denke, aus neutestamentlicher Perspektive ist es auch voll zulässig und könnte auch ganz viel uns zu sagen haben für unser persönliches Leben, wo wir selber erleben, wo unsere Gebeine irgendwie verteilt rumliegen, also die linke und rechte Gehirnhälfte irgendwie gar nicht gescheit miteinander kommunizieren, wie ich es bei mir immer wieder erlebe, dass ich ja Worte. Also ich sehe was und will was sagen und wundere mich, was für Worte rauskommen. Also ganz schräg manchmal. Da merke ich, brauche ich noch einiges an Heilung von Gott und wünsche mir, dass das, was hier beschrieben ist, passiert. Aber lasst uns noch mal genauer hingucken in die Situation, was damals das bedeutet hat. Gott will sein Volk Israel wiederbeleben. Dieses Volk Israel, das hatte eine ganz spezielle Bedeutung im Plan Gottes mit dieser Welt. Das Volk Israel, es war sein Werk, das hatte er geschaffen, das hatte er geformt. Und zwar damit, ja, wirklich das Heil, das Gott sich, ja, das Gott der Welt zugedacht hat nach dem Sündenfall, dass das durch das Volk Israel, durch das Kommen von Jesus, durch das Kommen vom Heiligen Geist, dann die ganze Welt erreicht. Aber es ging los mit dem Volk Israel, mit diesem ganz speziellen Volk, das Gott sich selbst geschaffen hat, als sein Volk. Es hat angefangen mit einem Menschen. Mit welchen Menschen hat es mit dem Volk Israel begonnen? Jakob höre ich, Abraham, wer bietet mehr oder weniger? Mose, es wäre auch noch einer, ja, das sind alles so wichtige Namen. Also in meiner Wahrnehmung, man kann das ja immer unterschiedlich sehen, ging es los im 12. Kapitel vom Buch Mose mit der Berufung vom Abraham, wo Gott dann sagt, in dir sollen sich segnen alle Völker der Erde. Da ist dieser ganz, ganz große Horizont für mich am klarsten zu sehen. Aber man kann auch schon sagen, ja, bei der Eva, die verheißen kriegt, dass ihr Nachwuchs, ja, der Schlange den Kopf zertreten soll, ging es ja im Grunde schon los eigentlich. Aber nehmen wir mal den Abraham, weil der ja dann auch wirklich so der Stammvater geworden ist. Aber Jakob passt natürlich auch, weil der den Namen Israel gekriegt hat. Also alle Namen, die ihr gesagt habt, fügen sich irgendwie in diese Kette rein. Abraham, der hat, mit dem möchte ich jetzt anfangen, der hatte, jetzt muss ich mich hier auf meinen Zetteln zurechtfinden. Genau, da hatte Gott sich einen Menschen ausgesucht, der für sein Reden empfänglich war. Und der Abraham hat dem vertraut, was er von Gott gesagt bekommen hat, und hat sich auf den Weg gemacht, raus aus seinem Kontext, und ist er dann durch die Lande gezogen. Damit ging es im Grunde genommen los. Und die Situation vom Predigtext war dann ungefähr 1500 Jahre später. Da war aus dieser kleinen Familie Abraham schon ein großes Volk geworden. Die zogen nicht mehr wie der Abraham so durch die Lande ohne Heimat, sondern sie hatten schon ihr Land von Gott gekriegt, was er ihnen zugesagt hatte, was er auch dem Abraham zugesagt hatte. Und die hatten echt krasse Dinge mit Gott erlebt, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Nur hatten ihre politischen und religiösen Führer irgendwie den Kontakt zu Gott mehr und mehr verloren. Die waren, anders als Abraham, dann deutlich weniger empfänglich für Gott und sein Reich. Die haben dann ihre Themen gehabt, ihre Probleme gehabt, aber haben letztlich ihr eigenes Ding gemacht, um diese Probleme zu lösen. Und wenn man sich das anguckt in der prophetischen Literatur, was da aufgeschrieben ist, ich habe da jetzt speziell Jeremia vor Augen, wo Gott dann in Worte fasst und sagt, ihr seid nicht mehr erreichbar für mich und mein Reden. Es geht nicht mehr, dass wir so weitermachen wie bisher. Und Gott blieb dann nichts anderes übrig, als ihnen ihr Land wieder wegzunehmen, wegnehmen zu lassen, um sie letztlich aus ihrer Selbstsicherheit rauszuholen, in der sie sich ja geborgen gefühlt haben, weil sie ja Volk Gottes sind, kann ihnen ja nichts passieren. Das Land ist ja der Beweis, Gott hat es möglich gemacht, sie haben es. Und dann musste Gott ihnen diese Selbstsicherheit nehmen, um sie wieder neu erreichen zu können. Dass sie lernen, wieder ganz neu nach ihm zu fragen, weil ihnen eigentlich nichts mehr anderes übrig bleibt. Das war so der Hintergrund der Situation, warum das Volk Israel sein Land verloren hatte, im Exil war. Aber durch den Verlust ihres Landes waren sie derart geschockt, dass sie in einer katastrophalen innerlichen Verfassung waren. Das ist das, was der Predigtext dann beschreibt. Ich habe es vorhin vorgelesen, wie Gott sagt, du hörst es doch, unsere Gebeine sind vertrocknet, wird gesagt, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Das war die Situation vom Volk Israel, in die unser Predigtext reinspricht. Total perspektivlos, gelähmt, ohne Energie, kein Interesse mehr an der Zukunft, antriebslos. Und Ezekiel, Gott sagt dem Ezekiel, ja, die sind eigentlich tot, obwohl sie noch leben. Die sind lebendig tot. Die sind schon im Grab. Äußerlich leben sie noch, innerlich sind sie schon längst im Grab, sind sie tot. Das ist das, was Gott dann in der Vision von diesen rumliegenden Knochen dem Hesekiel so drastisch vor Augen führt, so anschaulich. Das ist die Situation des Volkes Gottes. Und jetzt, ach, da hatte ich auch wieder vergessen drauf zu drücken, also Volk Israel dient letztlich dem Heil für alle, auch für uns. Jetzt, wie will Gott sein Werk wiederbeleben? Sein Werk ist im Grunde erstmal die Schöpfung, ich meine, die hat sich ziemlich robust erwiesen. Also im Zweifelsfall gehen wir bei drauf, bei dem, was wir machen als Menschen, was wir hier veranstalten. Die Natur wird weiter leben. Die hat sich oft genug behauptet und die ist robust genug. Ja, wie will Gott da was ändern? Wie will er sein Werk wiederbeleben? Also uns als Menschheit wieder neu zu sich zurückführen, das Volk Israel zu Jesus führen oder uns als Christen neu beleben, wie auch immer. Aber wir wollten ja in die Situation damals schauen. Erster Schritt aus dem Predigttext, den Ist-Zustand wahrnehmen. Uns die Augen öffnen lassen für das, was Realität ist. Wir neigen dazu, die Realität nicht wahrhaben zu wollen. Oft genug kriegt man es mit, von außen sieht man, da ist jemand am Sterben. Die engsten Angehörigen wollen den aber einfach nicht loslassen, die wollen das nicht wahrhaben. Man könnte die Zeit viel besser gestalten, wenn man sagen würde, jawohl, jetzt heißt es Abschied nehmen, es heißt sterben. Wir vertrauen darauf, wir haben einen Gott, der hat durch Jesus dafür bezahlt, dass wir in der Ewigkeit uns wiedersehen können. Und Sterben gehört dazu und jetzt ja, gehen wir gemeinsam den Weg, der jetzt dran ist, loszulassen. Wahrnehmen im wirklich wortwörtlichsten Sinn, als wahrnehmen. Es fällt uns schwer, aber es ist alternativlos. Jesus sagt, nur die Wahrheit wird uns frei machen. Alles andere ist Illusion. Und früher oder später wird uns die Wahrheit einholen. Gott könnte natürlich einfach was an den Umständen ändern. Das ist das, was wir uns immer wieder wünschen, das, was uns zu schaffen macht, dass Gott daran was ändert und dann geht es uns rasch auch wieder besser, dann hört unser trostloser Zustand auch schnell auf. Das Problem ist, aber dann hat sich in uns selber nichts geändert, dann haben sich nur die Umstände geändert, wir atmen wieder auf, aber unser eigenes Herz hat sich nicht geändert. Und Gott will unser Herz erreichen. Das ist nämlich das Hauptproblem. Dadurch ist der Sündenfall zustande gekommen. Es lag nicht an den Umständen, es lag an unserem Herzen. Also der erste Schritt, den Ist-Zustand wahrnehmen. Der zweite Schritt, was ich dabei Hesekiel gesehen habe, zu erkennen, wie unmöglich es ist, unter den gegebenen Gesetzmäßigkeiten, dass sich da tatsächlich was in die Richtung verändert, wie wir es uns erhoffen oder wünschen. Oder wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Wenn da zerstreute Knochen rumliegen, die finden nicht von selbst wieder zusammen. Selbst wenn wir die menschlich zusammen puzzeln würden, dann liegt das Skelett da rum. Selbst wenn wir dann irgendwie es hinbekämen durch moderne Gentechnik, dass da wieder irgendwie Haut um diese Knochen drumherum wächst, aber es wäre noch kein Leben drin. Wir können kein Leben schaffen. Das kann nur Gott. Und wenn wir unsere eigene geistliche Leblosigkeit zum Beispiel wahrnehmen, wir werden sie nicht ändern können. Wir können vielleicht Bibel lesen, uns da reinwühlen, können alles studieren, können fasten, können uns selbst kasteien oder was auch immer wir meinen, was da helfen könnte. Aber das ist letztlich eine Unmöglichkeit. Geistliches Leben kommt nur von Gott und es kann auch nur Gott schenken. Das können wir nicht machen. Wir brauchen Hilfe für das, was nötig ist. Wir beten dann natürlich immer sagen, also die Sachen, die uns zu schaffen machen, sind, haben oft mit dem irdischen, praktischen Leben zu tun. Und darum bitten wir, danach strecken wir uns aus, hoffen, dass wir dann Lösungen finden und dass dann auch alles gut ist. Aber letztendlich werden wir eines Tages vor unserem Schöpfer stehen und dann ist die Frage, wie sieht es geistlich in unserem Herzen aus? Haben wir erkannt, dass wir ihn brauchen und dass wir seine Vergebung brauchen, seine Erneuerung brauchen, seine Reinigung brauchen? Oder meinen wir selber, ja, vor Gott gut dastehen zu können? Das wird leider nicht funktionieren. Wir brauchen Hilfe. Ich vermute, das ist die wichtigste Grundeinsicht, zu der Gott uns führen muss, damit er uns retten kann. Dass wir ihn brauchen, mehr als alles andere. Der dritte Schritt bei Hesekiel dann, Gott teilt ihm seinen Plan mit. Gott hat was vor. Er möchte nicht, dass diese Situation so bleibt, wie sie ist. Er möchte da was ändern. Und er möchte Hesekiel gebrauchen dazu, dass sich was verändert. Und der Plan bei Gott damals für Hesekiel war, er möchte seinem glaubensmäßig perspektivlosen, gelähmten Volk eine neue Gotteserfahrung schenken. Eine neue Erfahrung mit ihm, seinem Schöpfer, der dieses Volk ins Leben gerufen hat. Und dass das Volk Israel erlebt, Gott tut, was er ankündigt. Gott setzt um, was er zusagt. Er ist treu, er hält sein Wort. Das war der Auftrag an Hesekiel. Er soll es dem Volk Israel sagen, was ihnen Gott angekündigt hat, was ihnen zusagt. Dazu braucht es auf der Seite von Hesekiel natürlich erstmal eine Offenheit, eine Empfänglichkeit dafür, dass er das aufnimmt und dass er das dann auch so weitergibt. Und das führt uns zum dritten Schritt. Es geht darum, Gott zu vertrauen und dieses Vertrauen unter Beweis zu stellen im Handeln, in dem, was wir dann tun. Das heißt, Hesekiel muss dann tatsächlich zu seinen Landsleuten gehen, muss sagen, hey, ihr Lieben, ich habe eine Vision von Gott gekriegt. Ich bin davon überzeugt, dass der lebendige Gott euch was zu sagen hat und es mir anvertraut hat. Und dann werden die vielleicht nicht begeistert sein, weil das bringt ja Veränderungen mit sich. Und Hoffnung ist vielleicht nicht immer so das, was so am angenehmsten ist, weil die fordert ja vielleicht auch ein bisschen was von uns ein. Und dann sind wir lieber so lethargisch und brauchen nichts tun und so weiter. Dass er sich dann ausbremsen lässt, nicht verunsichern lässt, der Hesekiel, von der Abgestumpftheit seines Volkes. Die sagen, ach du mit deinen Visionen hast du wieder irgendwie einen Traum gehabt oder so irgendwie. Er hat wahrscheinlich einiges an Widerstand zu spüren gekriegt und das einfach aushalten in seiner Message, die er von Gott gekriegt hat, nicht schwach werden, da dranbleiben und wirklich es glauben und daran festhalten, dass Gott mit ihm geredet hat, dass er ihm was gezeigt hat, dass er ihm die Augen geöffnet hat für das, was hier abgehen soll und dass er daran glaubt und festhält und sich da nicht von abbringen lässt. Man könnte sagen, das ist dann der Schritt des Vertrauens, der Schritt des angewandten Glaubens. Nicht nur innerlichen Glauben, sondern ein Glauben, der tätig wird, der was tut, der was verändert. Und dann im fünften Schritt, das ist dann letztlich Gottes Sache wieder. Das, was wir im Glauben getan haben, im Vertrauen auf ihn, das dann zu bestätigen. Das ist nicht unser Business. Da ist Gott am Zug. Manchmal dauert es ein bisschen, ein paar Jahrhunderte, manchmal auch Tausende. Aber das Volk Israel hat erlebt, dass Gott es wieder gegen alle Erwartungen in sein Land zurückgeführt hat. Und ich glaube, das hat sie so stark gemacht, dann als sie vor rund 2000 Jahren oder knapp 2000 Jahren zum zweiten Mal ihr Land verloren haben, als die Römer sie ungefähr 130 nach Christus vertrieben haben aus dem Land Israel, dass sie daran trotzdem festgehalten haben. Fast 2000 Jahre haben sie diese Hoffnung mehr oder weniger stark in sich bewahrt, dass dann tatsächlich letztes Jahrhundert das erneute Wunder geschehen konnte vor Augen der Weltöffentlichkeit. Gott ist treu und was er zusagt, das hält er ein. Auch nach so unglaublich langer Zeit. Wenn Gott uns was persönlich zusagt und wir gegen Widerstände daran festhalten und es sich dann erfüllt, das stärkt Glauben. Das hilft, dass der Glaube tiefer verwurzelt ist. Und das belebt dann enorm. Mit meiner Frau habe ich in einer Phase unserer Beziehung, wo ich mir nicht so sicher war, ob sie die Richtige für mich ist. Von Gott her dachte ich, sie ist die Richtige für mich. Sie hat nicht so meinem Idealbild entsprochen. Von daher war ich etwas unsicher, wie ich jetzt mit dem Spannungsfeld umgehe. Und dann hat Gott auf eine abenteuerliche Situation, auf die Frage, die ich dann an ihn gerichtet hatte, Jesus, mich würde interessieren, was du jetzt über uns denkst oder was du jetzt denkst. Und dann kriege ich nur die Eingabe, zwei Verse vor der Jahreslosung. Ich wusste nicht, was in der Jahreslosung steht. Ich musste erst mal rausfinden, was ist die Jahreslosung. Dann musste ich in der Bibel nachschauen, wo steht sie. Zwei Verse davor und da stand dann was, wo ich gedacht habe, jetzt lege ich mich nieder. Wo er sagt, Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe. Spruch des Herrn. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Jeremia 29, Vers 11. Es hat aber trotzdem noch ein bisschen was gebraucht. Birgit konnte es viel, viel leichter von Gott so annehmen. Mich musste Gott, obwohl er so klar geredet hat, konnte ich es nicht annehmen. So stark waren meine inneren Widerstände. Hat Gott sich noch was ausgedacht und mich dann letztlich über diese Schwelle dann doch mir einen Tritt in den Po gegeben, dass ich das dann doch geschafft habe und dann tatsächlich um die Hand meiner Frau anhalten konnte, mit der ich heute ja im 24. Ehejahr sein darf und immer mehr feststelle, was für eine perfekte Wahl Gott getroffen hat. Nur ich mit meinem Perfektionismus hätte völlig daneben gegriffen. Ich hätte andere Frauen gewählt und darf entdecken, mein Gott weiß, was er tut, er weiß, was er zusagt. Das darf ich im eigenen Leben erleben in meiner Ehe. Auch wenn nicht immer alles glatt läuft, auch bis auf den heutigen Zeit nicht. Aber jede Erfahrung, wo ich wieder tiefer entdecken darf, was für eine wunderbare Frau meine Birgit ist, für mich genau die Richtige, dann kann ich nur über meinen Gott staunen und merke, wie das wieder meinen Glauben belebt, wieder aufbaut, mir wieder Mut macht, ihm auch in anderen Dingen zu vertrauen und es mir auch Mut macht, mich danach auszustrecken, wirklich was von Gott gezeigt zu bekommen. Sei es aus der Bibel, was Gott uns da schon alles schriftlich hinterlassen hat an Zusagen, die wir versuchen dürfen zu verstehen. Wie meint Gott sie? Was möchte er uns da mitgeben für unseren Lebensweg? Oder eben auch, wo er so vielleicht mit uns kommuniziert, wie wir es in dem Text jetzt gehört haben von Hesekiel, durch Visionen, wo er uns reinführt in Dinge, die er tun will in der heutigen Zeit und wo er uns gebrauchen möchte, dass sein Werk hier wieder belebt werden kann. Weil wir als hier westliche Christenheit, wir sind ziemlich verschlafen und ziemlich unerweckt und ziemlich, auch in so einer komischen, lethargischen Selbstsicherheit, ja, wir glauben ja an Gott und damit ist alles gut, so ungefähr, ja. Das ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat. Er möchte uns ein Pfingstfest schenken, das wirklich uns neu belebt. Und Gott ist nicht auf einen Pfingstsonntag drauf festgelegt. Das muss jetzt nicht heute passieren. Das muss auch nicht nächste Woche passieren. Aber es ist wichtig, dass wir bereit sind, wenn die Zeit reif ist, wirklich dann, ja, das so durchzugehen, was ich jetzt mit euch gerade angeschaut habe. Und jetzt nochmal sozusagen als eine Art Kurzzusammenfassung gegen Ende der Predigt. Also, wie möchte Gott sein Werk wiederbeleben? Es geht damit los, dass er einen Entschluss hat und er spricht durch sein Reden. Sein Reden muss auf offene Ohren stoßen und es muss dann auch ins Herz fallen. Wir müssen hören, das, was Gott uns sagt. Dabei bleibt es aber nicht. Es braucht dann unser Vertrauen, dass das, was wir gehört haben, dass wir wirklich damit arbeiten, damit leben, dass wir es wirklich umsetzen, dass wir nicht in der Theorie stehen bleiben und einfach weiter denken, Gott wird schon irgendwas tun. Er will es aber in uns tun und dann durch uns tun. Und dann das Vierte, indem Gott es bestätigt, dass es von ihm kam, indem, wie wir sehen, dass zu unserem Vertrauen dann letztlich die Erfüllung kommt, weil wir dran geblieben sind, festgehalten haben, das getan haben, was er uns gesagt hat, das wird dann letztlich seine Kreise ziehen können erst. Und ich muss gerade, während ich das gesagt habe, an den Mose denken. Ich weiß euch nicht, ob euch das bewusst ist, die ihr die Story vielleicht kennt. Am Berg Sinai, bei der Berufung von Mose, ist ja Mose auch ein bisschen irritiert mit dem brennenden Dornbusch da und da redet jetzt eine Stimme raus und sagt, er wäre der Gott seiner Väter, aber ist er das wirklich? Und Gott sagt ihm dann, das soll dir das Zeichen sein, dass ich es tatsächlich bin, und jetzt haltet euch fest, dass ihr wieder hier sein werdet und mich anbeten werdet. Das sagt Gott seinem Mose, was er praktisch dem Mose zusagt, als Bestätigung. Das heißt, Mose muss sich auf den Weg machen. Er muss mit dem Pharao reden, er muss diesen ganzen Widerständen des Pharaos und auch aus dem Volk, muss dem standhalten, muss dann das Volk rausführen aus der ganzen schwierigen Situation, das Volk, wo ja auch die Ägypter hinterhergerannt sind, um die wieder zurückzuholen. Es brauchte ganz, ganz viel Ausdauer und Dranbleiben von Mose, bis er dann die Bestätigung wieder bekommen hat, als er dann mit dem Volk Israel tatsächlich dann am Berg Sinai war und sie Gott anbeten konnten, der Gott, der zu ihm aus dem Dornbusch gesprochen hat. Es braucht ein Dranbleiben von uns. Es braucht offene Herzen und willige Herzen. Und wir dürfen uns jetzt fragen lassen von Gott, wollen wir, willst du, oder ich frage mich auch selber, will ich mich, wollen wir uns in unserem Glauben von Gott beleben lassen? Wollen wir uns öffnen für ihn, für sein Reden, ganz neu? Wollen wir uns öffnen für das, was er uns in seinem biblischen Wort schon mit auf den Weg gegeben hat? Oder wie er direkt mit uns spricht, zum Beispiel in Visionen oder Eindrücken oder durch andere Menschen oder was auch immer? Wir dürfen auf sein Wort vertrauen. Gott wird tun, was er sagt. Dafür legt die Bibel Zeugnis ab. Amen.